SWR Kultur. Lesenswert Magazin.
Mit Christoph Schröder am Mikrofon, schön, dass Sie zuhören. Es geht um die großen Themen heute und das zumeist in ziemlich opulenten Büchern. Die marokkanisch-französische Star-Autorin Leila Slimani hat ihre autobiografische Trilogie beendet, in der es um Herkunft, Prägung und Zugehörigkeit geht. Sebastian Gugolz, der neue Vorsteher des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, gibt Auskunft über die Krise des Lesens und gleich spreche ich mit Bodo Kirchhoff über seinen neuen Roman, über alte Ehen und darüber, dass Liebe Arbeit ist. Seien Sie gespannt.
E può sapere perché, perché in coppa sta terra, femmina come a te, non già una sta mamma, onesta con me, femmina, tu sei una mala femmina. Quest'occhi è fatta chiamnerà lacrime in vanità. Femmana, se tu peggio una vipera, mentre cata l'anima, non posso più campare. Femmana, se dolce come zucchero.
Mala Femina war das, ein Lied aus dem Jahr 1951, hier nicht in der Originalversion des Sängers Toto, sondern in der Fassung von Giacomo Rondinella. Ein Song, der im neuen Roman von Bodo Kirchhoff an entscheidender Stelle erklingt, mehr verraten wir nicht. Nahaufnahmen einer Frau, die sich entfernt, ist der Titel von Bodo Kirchhoffs Roman, der in dieser Woche bei DTV erschienen ist. Es ist ein Buch über mindestens zwei, vielleicht sogar drei große Lieben, über die Frage, wie Gefühle altern können und auch darüber, welche Sprache man für das vermeintlich irrationale Gefühl des Verliebtseins finden kann. Darüber wollen wir sprechen. Ich freue mich sehr, dass Bodo Kirchhoff heute ins Studio gekommen ist. Schön, dass Sie da sind, Herr Kirchhoff.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein kann.
Wer schon einmal einen Auftritt von Bodo Kirchhoff erlebt hat, der weiß, was für ein großartiger Interpret seiner eigenen Texte er ist. Bevor wir also über das Buch sprechen, wird Bodo Kirchhoff den Anfang vorlesen, Nahaufnahmen einer Frau, die sich entfernt.
Flüge Richtung Osten in eine schnell nahende Nacht machen nachdenklicher als solche nach Westen, die den Tag verlängern, als würde sich damit auch das Leben verlängern. Etwas, dass Therese entgegenkommt, auf ihrem Flug in den Abend, anders als ein Fensterplatz, weiß Gott kein Wunsch. Hin und wieder schaut sie trotzdem in die Tiefe, erst auf Wolken, graue Felder, später auf Berge, schneebedeckt. Es ist Anfang Februar, wenn die Tage schon wieder länger sind, aber nach 2 Stunden Flug herrscht draußen fast Nacht und sie würde jetzt gerne etwas schlafen, nur wohin mit dem Kopf? Sie hätte im Duty-Free noch etwas für den Nacken kaufen sollen, außerdem ein Buch. Für beides fehlte die Zeit und es fragt sich, warum sie kein Buch eingepackt hat. Ja, warum? Eigentlich nicht. Nun sitzt sie eben mit leeren Händen am Fenster, die Augen meist geschlossen. Davon ist auszugehen, wenn man wenigstens einmal im Jahr mit ihr geflogen ist. Flugzeuge seien Leichtmetallgehäuse, hat ihr einmal die eigene Tochter erklärt. Kein hilfreiches Wort von einer, die sich vor allem mit Zahlen auskennt. Ihr Gebiet sind die Menschen, was in ihnen vorgeht, sie eingeschlossen. Die Augentropfen gegen trockene Luft, sind die in der Tasche, von der sie sich nicht trennen kann, das sind sie. Und die Heizung im Gästeklo, ist die abgedreht? Sie denkt ja, was nicht viel heißt auf einem Flug ohne die gewohnte Begleitung.
Bodo Kirchhoff las den Anfang seines Romans Nahaufnahmen einer Frau, die sich entfernt. Vielen Dank, Herr Kirchhoff. Wir haben jetzt die Protagonistin des Romans, die Hauptfigur, zum ersten Mal kennengelernt. Therese Weiler heißt sie. Sie ist alleine unterwegs, haben wir gehört. Und wohin ist sie unterwegs und was ist das für eine Frau?
Ja, Therese ist eine Frau im, sagen wir mal, etwas fortgeschrittenen Jahren, die beruflich lange Kinder- und Jugendtherapeutin war. Sie ist unterwegs nach Mumbai, also nach Indien. Warum? Weil ihr Mann dorthin aufgebrochen war vor 2 Wochen zu Recherchen für ein Buch, aber da nichts von sich hören ließ. Und irgendwann hatte sie sozusagen salopp gesagt die Schnauze voll. Sie wollte auch nicht dauernd in Sorge sein und ist ihm einfach hinterhergeflogen oder fliegt ihm einfach hinterher. Sie weiß, in welchem Hotel er ist und denkt sich, das wird aber eine feine Überraschung, wenn ich dort auftauche. Warum? Weil sie eigentlich mit ihm klären will, ob sie zusammen alt werden wollen oder nicht.
Daraus ergeben sich dann sehr komplizierte Verwicklungen. Der Roman spielt zu großen Teilen in Indien, hauptsächlich in Mumbai. Es gibt auch noch fantastische Szenen dieses Romans in London, zum Teil auch in Frankfurt am Main. Wie sind Sie auf diesen Schauplatz Mumbai gekommen?
Ich bin auf diesen Schauplatz Mumbai natürlich auf der einen Seite gekommen, weil ich ihn gut kenne. Es hat aber auch sehr mit der Flugroute zu tun. Wenn man nach Mumbai fliegt oder nach Indien fliegt, dann überfliegt man das Schwarze Meer. Und in dem ersten Kapitel, wo ich den Anfang gelesen habe, gibt es eine Stelle, wo sie sehr stark das Gefühl hat, dass sie geradezu erschreckend nah an einem Kriegsgebiet ist. Ja, das spielte für mich eine Rolle zunehmend. Dann fliegt man über Länder, wo Frauen wenig zu sagen haben, vor allem natürlich den Iran. Und auch das spielte eine Rolle, aber natürlich die Plätze in Indien. Aber das kommt alles zusammen und die Tatsache natürlich, dass ich die Stadt dort gut kenne.
Sie haben das schon angedeutet anhand der Themen, die in diesem Roman vorkommen. Es ist ein komplexes Buch. Man merkt eigentlich gar nicht so sehr, wie komplex es ist, wenn man es liest. Das hat mit ihrer Kunstfertigkeit zu tun. Ich würde gerne über die Liebe sprechen. Es sind mindestens 2, vielleicht sogar 3 Liebesgeschichten in diesem Buch. Eine davon spielt sich ab in weiter Vergangenheit zwischen Therese und ihrem Doktorvater. Der hat einmal gesagt, lieben heißt, eine Wunde offen zu halten, an der man nicht stirbt. Sie beschäftigen sich immer wieder in ihren Büchern mit diesem Phänomen. Warum ist das Lieben zwangsläufig so schmerzhaft?
Ja, das Lieben ist eine Arbeit. Natürlich ist Verliebtsein etwas Schönes, aber das ist etwas anderes als Lieben. Das Lieben ist eine Sache, die nicht kurzfristig ist, sondern die eher langfristig ist. Und genau in diesem Langfristigen liegt das Problem, weil natürlich die Gefühle sich verändern und trotzdem bleibt ein Bewusstsein des Liebens da. Ich liebe diesen Menschen, ich habe ihn geliebt, ich sollte ihn lieben, ich werde zurückgeliebt. Das ist alles bestimmte Bewusstseinslagen, die Sache aber nicht einfacher machen, weil der Alltag oft dagegen steht. Ja? Im Zustand der Verliebtheit steht der Alltag nie dagegen, der Alltag ist dem untergeordnet. Das ist aber bei der längeren Liebe nicht mehr so. Und dafür dann noch eine Sprache zu finden und, sagen wir mal, nicht nur in der Distanz dazu zu sein, sondern immer wieder auch den Wunsch zu haben, noch in dem Zustand selbst sich aufzuhalten. Also, sagen wir mal, dieses Moment von Liebe noch zu spüren und zu durchleben und trotzdem darüber nachzudenken, ist wie eine Paradoxie. Und das ist etwas, was mich als Schreibenden, als Schriftsteller einfach sehr interessiert, das Wie daran. Wie kann man das, wie kann ich das erzählen? Das beschäftigt mich, seit ich schreibe, genauso wie es mich beschäftigt, welche Sprache zur Sexualität möglich ist, ohne dass sie abgegriffen ist.
Darum geht es ja auch sehr stark. Es 2 Zitate aus dem Buch. Das eine ist, auch Liebe besteht nur aus Sprache und Gesellschaft, so steht es da. Und das andere, Liebe ist etwas Vernünftiges, trotz des Irrsinns, der darin steckt. Was ist das Vernünftige an der Liebe?
Das Vernünftige an der Liebe ist, dass sie unser Leben sinnvoll macht. Es gibt nur ganz wenige Dinge, die, glaube ich, dem Leben einen Sinn abgewinnen oder im Rückblick Sinn gemacht haben. Das sind unsere Lieben, auch wenn sie gescheitert sind, denke ich. Aus manchen sind ja auch vielen gehen Kinder hervor, das kommt ja dazu. Auch das ist ein großes sinnstiftendes Moment. Aber darin liegt für mich eine Vernunft, obwohl vieles in der Praxis und im Alltag völlig irrational ist. Also es liegt sozusagen in der Gesamtschau eine Vernunft darin, eine Lebensvernunft.
Dieses Sinnstiftende, von dem Sie gesprochen haben, das scheint mir ja dieser Beziehung zwischen Therese und ihrem Ehemann, er heißt Vigo, abhanden gekommen zu sein, kann man vielleicht sagen. Er war der Kopf einer Denkfabrik, er hat sich zurückgezogen, er ist Friedenskonfliktforscher, könnte man vielleicht sagen. Er schreibt nun ein Buch über eine Welt ohne Waffen. Und die Frau, die sich entfernt, wie es im Titel heißt, das ist Therese. Sie sagt einmal, sie hasst ihn aus ganzem Herzen. Was stößt sie ab und was zieht sie stattdessen an?
Ja, also, dass sie ihn wirklich hasst, da bin ich mir gar nicht so sicher. Nein, sie kennt ihn zu gut. Es gibt nichts mehr an ihm, was sie noch überraschen könnte. Mm. Und darin liegt etwas Verbrauchtes. Es ist aber so, dass es immer noch Momente an ihm gibt, die sie bewegt, wo er etwas Bewegendes hat. Ja, das sind Kleinigkeiten und das sind die Kleinigkeiten, die aber dadurch ausgelöst werden, dass auch er in plötzlich neuartigen Verhältnissen oder neuartigen Situationen ihr erscheint. Da ahnt sie, dass es noch etwas anderes geben könnte. Und dann gibt es natürlich den langen Rückblick auch auf diese Beziehung, die ja mal sehr, sehr leidenschaftlich begann, weil er auch ihr Mentor war und weil er sie sozusagen, sie kommt aus dem Schwarzwald, ist dann so Anfang der 70er Jahre nach Frankfurt in ein geistiges Chaos, wie es hier geherrscht hat, das ich selber ja sehr stark erlebt habe, hineingeraten und ist da sozusagen in die intellektuellen Fänge von Vigo gekommen. Also mich hat zum Beispiel ganz stark auch ihre Geistesgeschichte interessiert. Ja. In Romanen wird sehr oft nur der Geisteshintergrund von Männern erzählt, ja, oder die Geistesgeschichte von Männern erzählt. Ich wollte aber auch ein Stück ihre Geistesgeschichte erzählen, die ganz stark natürlich dann Einfluss hat auf ihr Gefühlsleben auch, ja. Mhm. Und es ist ja kein Zufall, dass sie sich in ihren Mentor und Doktorvater verliebt und dann eine Dreijährige zu der Zeit, dass ihre Tochter klein war, in kritischen Jahren, 10, 11, 12, hat sie eine dreijährige, hochintensive Liebesbeziehung zu ihrem Doktorvater gehabt, die auch in dem Buch eine große Rolle spielt.
Es gibt noch eine dritte sehr intensive Liebesgeschichte, vielleicht die unmittelbar intensivste. Über die wollen wir jetzt gar nicht so viel verraten. Ich würde gerne noch darauf kommen, aber man merkt schon, wenn Sie darüber erzählen, wie raffiniert dieser Roman gebaut ist. Wir können dem nicht ansatzweise gerecht werden in der kurzen Zeit. Aber was mir an diesem Buch wieder aufgefallen ist, wie an allen Ihren Büchern, wie sorgfältig jedes einzelne Kapitel für sich gebaut ist. Das ist dramaturgisch so gekonnt. Jedes Mal hat man am Ende den Eindruck, da fällt ein kleiner Vorhang und er geht im nächsten Kapitel wieder auf. Wie schreiben Sie? Wie konzipieren Sie?
Naja, also da muss man natürlich sagen, dass ich angefangen habe vor 50 Jahren mit Theaterstücken und schon ein Gefühl für Szenen habe. Und diese Kapitel sind aber auch deshalb so gebaut, weil in dem Umfang, den die Kapitel haben und wie sie ablaufen, meine Energie maximal möglich ist, um sie in das Schreiben hineinzutragen. Also wenn ich sozusagen nicht immer auf diesen Moment, der Vorhang geht auf, dann passieren Dinge und irgendwann schließt er sich. Wenn das nicht immer Teil der Arbeit wäre, dann würde auch meine Energie anders laufen, dann würde sich viel mehr auf das Ganze verteilen. Und so kann ich sie eigentlich sozusagen in jedem Kapitel auf das für mich größtmögliche Maß hochheben.
Und dann ist es auch ganz egal, wie lang dieses Kapitel ist. Es gibt ein fantastisches Kapitel, das ist rund 60 Seiten lang, etwas länger sogar, das in einem Teesalon in London spielt. Das sollte man selber lesen. Es lohnt sich wirklich. Nahaufnahmen einer Frau, die sich entfernt, heißt der neue Roman von Bodo Kirchhoff, erschienen bei DTV. Ich danke Bodo Kirchhoff, dass er da war. Wir hören nur noch einen Song aus dem Roman, der dort auch vorkommt. Paolo Contes, Via con me. Bodo Kirchhoff, vielen Dank für die Lesung und das Gespräch.
Gerne, gern geschehen.
Il via di qui, niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful. It's wonderful, I dream of you. Chips, chips. Da-di-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom. Da-di-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom. Da-di-do-di-doo. Via, via. Vieni via con me. Entra in questo amore buio. Non perderti per niente al mondo. Via, via. Non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di un innamorato di te. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby. It's wonderful, it's wonderful. It's wonderful, I dream of you. Chips, chips, chips. Datti doo di doo chi bum chi bum bum. Datti doo di doo chi bum chi bum bum. Datti doo. Questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, the dream of you. Chips, chips, chips. Datti doo di doo chi bum chi bum bum. Datti doo di doo chi bum chi bum bum. Datti doo.
Die in Paris lebende Schriftstellerin Leila Slimani ist ein internationaler Superstar. Im Jahr 2016 wurde sie mit dem Prix Goncourt ausgezeichnet. Emmanuel Macron berief Slimani in die Organisation Francophonie, deren Aufgabe die Förderung der französischen Sprache ist. Und auch in Deutschland, das darf man erwarten, wird Leila Slimani auf ihrer bevorstehenden Lesereise die großen Säle füllen. Mit »Trag das Feuer weiter« vollendet die in Marokko geborene und aufgewachsene Slimani nun eine Romantrilogie, die die Geschichte ihrer Familie seit dem Zweiten Weltkrieg erzählt. Nun ist sie in der dritten Generation angekommen und meine Kollegin Theresa Hübner hat »Trag das Feuer weiter« kritisch gelesen.
Nach einer Corona-Infektion leidet Mia unter Gedächtnisverlust. Für eine Schriftstellerin eine existenzielle Krise. Ein Neurologe will wissen, ob es in ihrer Familie Krankheiten gibt.
In der Familie ihrer Mutter? Erblindung, Wahnsinn, Demenz. Und väterlicherseits? Krebs. Mehr wusste ich nicht. Dieses Erbe war unbekannt, im Dunkeln verborgen.
Mia will sich wieder an die Geschichte ihrer Familie erinnern und reist nach Marokko, wo sie aufgewachsen ist. Trag das Feuer weiter schließt Leila Slimanis Marokko-Trilogie um die Familie Belhadj Dahoud ab. Diesmal steht die dritte Generation im Mittelpunkt. Die Handlung führt nach Rabat in den 1980er Jahren. Die Familie ist wohlhabend. Vater Mehdi leitet eine Bank und ist fest entschlossen, die touristische Entwicklung Marokkos voranzutreiben. Seine Frau Aisha ist erfolgreiche Gynäkologin. Die Töchter Mia und Ines werden liberal erzogen, erhalten eine gute Ausbildung und genießen viele Freiheiten. Doch sie wachsen zwischen zwei Welten auf, dem freigeistigen Elternhaus und der noch immer konservativen marokkanischen Gesellschaft.
Zu Hause konnte man Kopftuch und Fanatismus kritisieren, sich über diese schrecklichen Bärtigen aufregen, die Salman Rushdie bedrohten. Draußen durfte man nicht darüber reden, nicht provozieren. Man musste so tun, als respektiere man die guten Sitten.
Mia und Ines sind sehr unterschiedlich. Die ältere Mia liest viel, ist wild und sogar nicht mädchenhaft. Als Teenager wird ihr klar, dass sie lesbisch ist. Eine Erkenntnis, die sie selbst mit ihren toleranten Eltern nicht teilen kann. Mias kleine Schwester Ines erscheint angepasster, sucht aber ebenso nach sich selbst. Der Roman folgt den beiden Mädchen durch Kindheit und Jugend. Im September 1989 kommt Mia ans französische Privatgymnasium Descartes, das die Einwohner Rabats spöttisch Fette-Knete-Gymnasium nennen. Es ist eine eigene elitäre Welt. Ein kleines Frankreich, abgeschottet wie eine Blase im großen Marokko. Die Passagen, in denen Slimani die komplexen Hierarchien an der Schule beschreibt, gehören zu den stärksten des Buches.
Es wirkt vielleicht ganz einfach, erklärte Mia eines Tages ihrer kleinen Schwester. Aber in Wahrheit ist es sehr kompliziert. 1000 Kriterien spielen eine Rolle. Ob die Familie religiös war, ob man einen Garten hatte, ob ein Elternteil eine andere Staatsangehörigkeit besaß, ob man Akne hatte oder sonst einen abstoßenden körperlichen Makel.
Mia und Ines verlassen nach der Schule Marokko und studieren in Frankreich, einem Land, dessen Sprache sie zwar sprechen, dessen soziale Codes ihnen aber fremd bleiben. In Frankreich sind sie zu marokkanisch, in Marokko zu französisch. Als sich die politische Lage in Marokko ändert, verliert Mehdi seinen Posten als Bankdirektor. Es bleibt unklar, was ihm konkret vorgeworfen wird, doch schließlich kommt er ins Gefängnis, aus dem er krank und gebrochen zurückkehrt.
Manchmal klagte er, nicht wegen der Ungerechtigkeit, sondern der Idiotie dieser Situation. Seine Wut richtete sich gegen niemanden, sondern entsprang seinem Unvermögen, einen Sinn zu erkennen, einen Grund. Es war vorbei. Nach dem Gefängnis würde nichts mehr kommen.
Wie schon in den ersten beiden Teilen der Trilogie ist die Suche nach Zugehörigkeit in Trag das Feuer weiter ein zentrales Thema. Allerdings überzeugt die Art, wie Slimani dieses Thema verhandelt, nicht immer. Sie geht dabei oft sehr didaktisch vor, lässt wenig Raum für eigene Erkenntnisse und führt ihre Gedanken aus, statt sie erzählerisch zu öffnen. Das zeigt sich auch in der Figurenzeichnung. Besonders einige Nebencharaktere bleiben schemenhaft und scheinen vor allem dazu da, Themen wie Mutterschaft, Feminismus oder Exil zu transportieren. Slimani bemüht sich um Ambivalenz und Tiefe, landet jedoch häufig nur bei klaren Zuschreibungen. Vater Mehdi wird idealisiert, das Hausmädchen Fatima als einzige Figur aus der marokkanischen Unterschicht ist grob gezeichnet und wirkt wie ein Stereotyp für das einfache Volk, das im Roman sonst kaum vorkommt.
Ines betrachtete den Rücken des über einen Topf gebeugten Hausmädchens und dachte, ich habe auf diesem Rücken geschlafen. Ich habe meinen Rotz in ihre Schürze gewischt. Und sie schämte sich, Fatima diesen Vortrag über Freiheit zu halten. Das Hausmädchen sagte immer, Gott liebe die Gehorsamen und Ergebenen, diejenigen, die keine unnötigen Fragen stellten.
Und diese Vereinfachung zeigt sich nicht nur in der Zeichnung sozialer Milieus, sondern auch dort, wo der Roman moralisch heikel wird. Eine Szene im Buch erzeugt besonderes Unbehagen. Mia belästigt ihre betrunkene Freundin sexuell. Eine Grenzüberschreitung, die der Roman jedoch in eine fast poetische Sprache kleidet. Trag das Feuer weiter ist ein ambitionierter Abschluss von Leila Slimanis Trilogie. Ein Roman über Herkunft, Erinnerung und das Leben zwischen Kulturen. Besonders stark ist das Buch dort, wo es konkrete Milieus beschreibt. Die elitäre Schulwelt Rabats, die universitäre Welt in Paris und die Sprachlosigkeit zwischen den Generationen. Doch gerade in sensiblen Momenten wie der beschriebenen Übergriffsszene bleibt ein Unbehagen zurück, weil die erzählerische Haltung unklar ist. So hinterlässt Trag das Feuer weiter einen zwiespältigen Eindruck. Ein Roman voller wichtiger Fragen, der literarisch dann am stärksten ist, wenn er nicht versucht, sie auch gleich selbst zu beantworten.
Theresa Hübner über Leila Slimanis neuen Roman Trag das Feuer weiter. Das Buch ist bei Luchterhand erschienen und darin gibt es eine Passage, in der Ines, die Schwester der Erzählerin, bei einer Theateraufführung ein Lied der italienisch-französischen Sängerin Dalida vorträgt. Il venait d'avoir 18 ans. Hier ist es.
Il venait d'avoir 18 ans. Il était beau comme un enfant. Fort comme un homme. C'était l'été, évidemment, et j'ai compté en le voyant mes nuits d'automne. J'ai mis de l'ordre à mes cheveux, un peu plus de noir sur mes yeux, ça l'a fait rire. Quand il s'est approché de moi, j'aurais donné n'importe quoi pour le séduire. Il venait d'avoir 18 ans, c'était le plus bel argument de sa victoire. Il ne m'a pas parlé d'amour, il pensait que les mots d'amour sont dérisoires. Il avait vu au cinéma le blé au nerf, au creux d'un lit improvisé, j'ai découvert émerveillé un ciel superbe. Il venait d'avoir 18 ans.
Die Sängerin Dalida war das im Lesenswertmagazin in SWR Kultur. 13 Jahre lang hat Dimitri Dinev an seinem Roman Zeit der Mutigen geschrieben. Das Ergebnis ist ein mehr als tausendseitiges Werk und der Lohn dafür war der österreichische Buchpreis des Jahres 2025. Dinev, 1968 im bulgarischen Plovdiv geboren, kam 1990 nach Österreich und machte sich schnell einen Namen als vielfach übersetzter Schriftsteller, Drehbuch- und Theaterautor. Zeit der Mutigen ist sein zweiter Roman und meine Kollegin Eva Eichner hat dieses komplexe Buch sehr genau und mit gemischten Gefühlen gelesen.
1152 Seiten umfasst Dimitri Dinevs Zeit der Mutigen. Sind sie lesenswert? Ja. Müssen es so viele sein? Nein. Aber fangen wir vorne an.
In dieser Sommernacht war Eva Nagel zur Donau gegangen, mit der Absicht, sich ins Wasser zu werfen. Aber stattdessen warf sie sich in die Umarmung des Infanterieleutnants Alois Koschuschnik. Anstatt ihre Gefühle einem uralten Strom anzuvertrauen, lag auf einmal ihr Kopf auf der spärlich bewachsenen Insel einer 25-jährigen Männerbrust.
So kommt der Erzählfluss in Gang. Und das erste für die Geschichte maßgebliche Leben ist dank eines Geschlechtsaktes vorerst gerettet. Eva muss aber noch einen zweiten Selbstmordversuch überleben, der wieder von einem Mann vereitelt wird. Er heißt Xaver und wird Vater ihrer Tochter Angela und Großvater von Bruno und Nora und Urgroßvater von einer neuen Eva werden. Das wird er aber nie erfahren, weil er auf Seite 138 stirbt. Immer wieder freundet man sich beim Lesen mit einer neuen, meist wirklich gelungenen Figur an, um immer mehr zu merken, es geht in Zeit der Mutigen nicht um Einzelschicksale, sondern um die vielen kleinen Geschichten in der großen Geschichte. Also in der wirklich großen Geschichte, nämlich der des gewaltvollen 20. Jahrhunderts. Vom Ersten Weltkrieg bis zum vermeintlichen Ende der Geschichte, dem Zerfall der Sowjetunion. Der Erzählfluss bleibt meist wassernah. Wasser heißt auch das erste Großkapitel. Mit dem nächsten Großkapitel Feuer und einer neuen Figur, die aus Tirol stammt und Leopold heißt, bewegt sich der Erzählfluss weg von der Donau, über die Ägäis zurück in ein weiteres Donauland, Bulgarien. Dort taucht der Roman in die Geschichten der Roma ein, die wirklich bemerkenswert sind, weil sie stereotype Darstellungen des Nomadenvolkes mit wunderbaren, konkreten Einblicken in ihre Lebensrealität umgehen und es gleichzeitig schaffen, bisherige rassistische Betrachtungen zu reflektieren. An diesen Stellen stört auch der passagenweise pädagogische Ton nicht. Die Handlung bestimmt aber primär das Schicksal der Figur aus Tirol, die zuerst Leopold heißt, später aber zu Slamčo, Mečo, Meto und schließlich zu Helmut wird. Als Helmut setzt er dann, erstmals wissentlich, ein drittes Kind mit einer dritten Frau in die Welt. Warum das ganze Verwirrspiel? Weil dieser Mann nach einer missglückten Hinrichtung selber nicht mehr weiß, wer er ist.
Anstatt mit einem Orden auf der Brust, kam er mit einer Kugel im Kopf aus dem Krieg zurück. Die Kugel war im fernen Ural gegossen worden, hatte auf Zügen und Lastwagen eine lange Reise hinter sich gebracht, bevor sie seinen Backenknochen durchbohrt, sein linkes Auge in eine Welt voller Schatten entführt und sich in seinem Schädel eingenistet hatte. Nun steckt sie in seinem Hirn.
Dieser Überlebende hält Zeit der Mutigen zusammen, weil durch ihn die jeweilige dritte Generation aus den drei zentralen Familien entsteht und diese so miteinander verbunden werden. Das alles ist unwahrscheinlich. Doch beim Lesen hat man nie das Gefühl, dass es unrealistisch sei oder dass sich die verschiedenen Erzählstränge in die Quere kämen. Auch wenn man festhalten kann, dass die Lebensgeschichten der zweiten Generation die besten sind. Und, sobald es um deren Kinder geht, manche Exkurse etwas gesucht wirken. Aber auch das trübt den Eindruck von Dinev als außerordentlich kunstfertigem Erzähler nicht. Zunehmend wild werden die Erzählstränge mit jedem neuen Kapitel durcheinander gemischt. Und die ständigen Perspektivenwechsel und Zeitsprünge in diesem wilden 20. Jahrhundert erfordern eine genaue Lektüre. Dabei ist das Leseerlebnis nicht friktionsfrei. Dinev liebt weitläufige Sprachspiele. Und diese passen leider selten in die an sich schon opulente Erzählung. Wo er nüchtern erzählt, ist er stark und in einigen lakonischen Pointen sogar ein großer Stilist. Leider überwiegt aber ein sehr bemühter Ausdruck, der teilweise zu pathetisch und teilweise zu grob ist. Beides oft in Kombination mit dem, was auf eine unangenehme Art alle Figuren in ihrem Kern auszumachen scheint, ihre Sexualität. Es ist wirklich cringe, wenn ein Mann einer Frau erklärt,
»Nur wenn ich ficke, bin ich authentisch.«
Oder ein anderer Mann sich nur bei Wortneuschöpfungen rund um sein Glied authentisch verständigen kann.
Mit Kreationen aus dem Wort Schwanz konnte er alle Schattierungen seines Zustands ausdrücken.
Schon klar, dass Sex die Grundlage eines jeden neuen Stammbaumastes und sowieso eine schöne Art der Einswerdung zweier Menschen ist, wie Dinev oft betont. Aber viel zu sehr fokussiert er die plumpe Sexualität seiner Figuren. Und nicht nur in dieser Hinsicht wäre ein entschlossenes Lektorat wünschenswert gewesen. Auch die Experimente mit verschiedenen Erzählperspektiven hätte sich Dinev sparen können. Denn wo der allwissende Erzähler zur Figurenrede wird, wird das Erzählen schlechter. Und wo der allwissende Erzähler allerklärend wird, macht er sein schönes Gebilde kaputt. Dabei ist die transnationale Auswahl des Stoffes, den Dinev meisterhaft zum Text verwebt, großartig. Zum einen wird österreichische Geschichte prima in einem namenlosen Dorf an der Donau exemplarisch lebendig. Mit Sonnen, aber vor allem Schattenseiten. Zum anderen liefert der Roman einen einmaligen Zugang in die Geschichte Bulgariens und seine kommunistische Schreckensherrschaft. Das gelingt so ausgezeichnet, weil Dinev die große Geschichte in viele einfallsreiche und nahbare kleine Geschichten verpackt. Das tragischste Kapitel der Geschichte Bulgariens ist jenes des Konzentrationslagers auf der Donauinsel Belene. Dort wurden politische und ethnische Feinde grausam vom Regime gefoltert und umgebracht. Auch dieses Kapitel findet eindrücklich Eingang in den Roman Zeit der Mutigen. Zu den Gefolterten gehört nämlich der vom Frauenschläger zum Romanhelden avancierende Rom Barko. Seine Geschichte zeigt, wie man die Menschenwürde wahrt, auch wenn sie einem genommen wird.
Eva Eichner sprach über Dimitri Dinevs Roman Zeit der Mutigen, der mit dem österreichischen Buchpreis ausgezeichnet wurde. Das Buch hat 1152 Seiten und ist im Verlag Kein und Aber erschienen. Massacre. Der junge Amerikaner Cameron Winter war das mit seinem Song Nausicaa im Lesenswertmagazin in SWR Kultur. Gewünscht hat sich diesen Song mein nächster Gesprächspartner, der mir jetzt gegenüber sitzt. Es ist der Verleger Sebastian Gugolz, der im Jahr 2014 den Gugolz Verlag gegründet hat. Ein Verlag, der sich ausschließlich auf die Wiederentdeckung toter Autorinnen und Autoren konzentriert und der deutschen Leserschaft ganz wunderbare Bücher geschenkt hat. Ich nenne stellvertretend nur den Norweger Tarjei Vessors. Seit Ende 2025 hat Sebastian Gugolz allerdings einen extrem anstrengenden Nebenjob. In der Nachfolge von Karin Schmidt-Friedrichs wurde er zum Vorsteher des Börsenvereins des deutschen Buchhandels gewählt. Das ist jener im Jahr 1825 gegründete Verband, der sowohl die Interessen der Verlage als auch des Buchhandels vertritt. Und darüber wollen wir jetzt sprechen. Sebastian Gugolz, schön, dass Sie da sind. Guten Tag.
Guten Tag, ich freue mich, hier sein zu dürfen.
Herr Gugolz, die Buchbranche ist, um es vorsichtig auszudrücken, in einer komplizierten Lage. Warum haben Sie sich in einer Zeit der Herausforderungen, so sagt man ja, glaube ich, etwas euphemistisch, für dieses Amt zur Verfügung gestellt?
Der Wechsel an der Spitze, also der Vorsteherpostenwechsel von der Vorsteherin Karin Schmidt-Friedrichs zur Nachfolge, ist ja ein ganz klassisch turnusmäßiger. Also es ist nicht so, dass es eine Abstimmung, eine Kampfabstimmung war, sondern ihre Amtszeit ist ausgelaufen. Und es war die Frage, wer dieses Amt künftig begleitet. Und das ist ja ein sehr prägnantes Amt. Als Vorsteher des Börsenvereins steht man der ganzen Branche vor. Und ich habe, vielleicht kann man das so sagen, so eine Art persönliche Aufgabe auch darin gesehen, dass der von allen Seiten und auch von mir sehr heftig herbeigewünschte Generationenwechsel, die Verjüngung, die Modernisierung, dass die auch in der Personalie des Vorstehers sichtbar wird. Und ich bin der jüngste Vorsteher, den es je gab. Und ich dachte, wenn ich das schon immer fordere, muss ich vielleicht mit gutem Beispiel vorangehen. Und ich glaube, dass es ein notwendiger Prozess ist, ein permanenter Prozess der Verjüngung. Und dass ich das in Person dann auch durchführe, halte ich für eine gute Idee. Neben natürlich all den anderen Gründen, dass ich auch bestimmte Pläne habe und dass es Dinge gibt, die ich umsetzen möchte, war aber wirklich dieser Verjüngungsprozess eine Antriebskraft, dafür zu kandidieren.
Verjüngungsprozess ist natürlich ein sehr gutes Stichwort, denn wir können es fast täglich lesen. Die Verlage und die Buchhandlungen sind gleichermaßen unter Druck. Ich nenne nur mal zwei Daten aus der recht umfangreichen Studie Buch und Buchhandel in Zahlen. Die gibt der Börsenverein des Deutschen Buchhandels jedes Jahr heraus. Die Zahl der Buchhandlungen in Deutschland ist zwischen 2018 und 2023 um knapp ein Viertel gesunken. 2980 waren es Ende 2023 und im Jahr 2024 haben 4 Millionen weniger Menschen Bücher gekauft als noch 4 Jahre zuvor. Das ist ein Trend, der sich auch im Jahr 2025 fortgesetzt hat. Wie schauen Sie auf solche Zahlen?
Mit großer Bestürzung natürlich vor allen Dingen. Das sind Zahlen, die man nicht wegdiskutieren kann, die man auch nicht schönreden kann. Der Verlust der Leser, also der reinen Anzahl an Leserinnen und Leser, der ist einfach unbestritten und der wird sich auch dieses Jahr und auch noch die weiteren Jahre so fortsetzen. Und das schauen wir natürlich auch mit großer Sorge an. Und zwar nicht nur aus dem Grund, weil da mit den Leserinnen und Lesern auch Käuferinnen und Käufer verloren gehen, sondern das ist ja gepaart daran, dass auch die Lesefähigkeit immer weiter sinkt. Es gibt Studien, die sagen, dass ein Viertel aller Schülerinnen und Schüler, die nach die 4. Klasse abschließen, nicht sinnentnehmend lesen können. Das sind wirklich bestürzende Zahlen, die auch zunehmend schlechter werden. Und das ist eben, wie gesagt, nicht nur ein Schwund an potenziellen Käufern, Buchkäuferinnen und Käufern, sondern die Fähigkeit zu lesen ist ja so viel mehr. Die Fähigkeit zu lesen ermöglicht eine gesellschaftliche Teilhabe, ermöglicht eine politische Willensbildung. Wie will man, wenn man nicht lesen kann, komplexe politische Zusammenhänge verstehen? Also all diese Fragen, diese gesellschaftlichen Fragen, die daran geknüpft sind, sind natürlich genauso schlimm. Nun muss man aber auch einordnen und sagen, das ist ein Trend, der nicht nur die Buchbranche betrifft. Mhm. Also die Verödung der Innenstädte, das sind alles Fragen, auch der Abstieg des Einzelhandels, sind alles Fragen, die weit über die Buchbranche hinausgehen, die strukturell in die ganze Gesellschaft und die ganze Wirtschaft auch hineinstrahlen. Das heißt, wir stehen da nicht allein da, was die Zahlen natürlich nicht weniger schlimm macht. Da gibt es aber auf jeden Fall mit diesen schwindenden Zahlen auch eine große Aufgabe, die damit verknüpft ist, dem sinnvolle, funktionierende Systeme, Fördermodelle, Alternativen entgegenzustellen und natürlich auch dafür zu sorgen, dass dieser Trend vielleicht mal wieder eine Trendwende einnimmt.
Welche Gegenmaßnahmen könnten das sein? Wenn man ein neues Amt antritt, so wie Sie jetzt, hat man ja mit Sicherheit ein Programm, zumindest Ziele, die man sich gesetzt hat. Welche Schwerpunkte möchten Sie setzen? Wie können Sie dem entgegenwirken?
Ja, die Schwerpunkte kann man ganz gut mit dem, was wir jetzt gerade gesprochen haben, auch verknüpfen, weil das zum einen ganz sicher die Aufgabe der Bildung ist, also dass wir als Börsenverein, der ja ein Lobbyverband ist, also ein Interessensverband, ganz eindeutige Signale in die Bildungspolitik, in die Politik und in die Bildungspolitik vor allem absenden, dass klar ist, da muss unbedingt was getan werden. Da muss es Initiativen, Projekte geben, die eben diesem Verlust der Lesefähigkeit, der Bildung, den Bildungsverlust entgegentreten. Das ist zum einen die große Aufgabe und auch das, was wirklich dringend notwendig ist, also sozusagen eine Investition in die Zukunft, die muss es geben. Zum anderen aber würde ich sagen, ist mindestens genauso wichtig auch die Sicherung des Bestehenden. Und da komme ich dann zu einem weiteren Punkt, der mir sehr wichtig ist, das ist die Verlagsförderung, die ich auch explizit auf die Buchhandlungen ausweiten möchte. Also nicht nur die Verlage müssen gefördert werden, sondern auch die Buchhandlungen. Also eine zielgerichtete Förderung, die dieses System, was wir haben, nämlich diese vielen zahlreichen spezialisierten, unabhängigen, kleineren Verlage, das ist einzigartig auf der Welt, dieses Biotop, was wir da in Deutschland haben, bei den Verlagen und auch bei den Buchhandlungen. Nirgendwo auf der Welt gibt es so viele unabhängige Sortimentsbuchhandlungen wie in Deutschland, im deutschsprachigen Raum. Und dieses Modell, dieses Netz ist eine wirklich große Errungenschaft, die wir auch sichern müssen. Und dem kann man zum Beispiel mit einer strukturellen Förderung oder mit bestimmten Prämien, Anerkennungsprämien, Preisen, die es ja teilweise schon gibt, die weiter ausgebaut werden müssen, damit kann man dem natürlich auch entgegenwirken, dass das noch weiter schrumpft. Weil die Schrumpfung, die findet statt, die können wir auch nur bedingt aufhalten, aber wir müssen alles dafür tun, dass das gestoppt wird und dass das gesichert wird.
Niemand weiß natürlich besser, wovon er spricht, als Sie als unabhängiger Verleger. Und die kleinen unabhängigen Verlage klagen ja auch sehr stark und auch völlig zu Recht, dass der Druck auf Sie besonders groß ist, weil Sie eben nicht gewisse Verluste auffangen können. Sie haben es gesagt, Ihr Amt als Vorsteher ist im besten Sinne Lobbyarbeit. Welche Lobby, was ist Ihr Eindruck, hat denn die Kulturtechnik lesen in der Politik derzeit beispielsweise? Was ist Ihr Eindruck? Wenn ich nur sage, in Dänemark, habe ich jetzt gerade gelesen, wird der Mehrwertsteuersatz für Bücher auf 0% gesetzt, ja, als verkaufsfördernde Maßnahme. Wie glauben Sie, wie ist das Lesen in einer solchen großen Krisenzeit, in der wir uns derzeit befinden, situiert in der Politik?
Also ich glaube, dass, oder zumindest ist das mein sehr starker Eindruck, dass es da unisono eine absolute Unterstützung gibt. Also niemand aus der Politik und ich glaube auch aus der ganzen Gesellschaft würde sagen, das Lesen und die Fähigkeit zu lesen ist extrem wichtig. Die Frage ist natürlich, zu welchen Maßnahmen man bereit ist, dafür auch einzustehen. Und da, glaube ich, steht uns noch einiges an Überzeugungsarbeit bevor, da die richtigen Maßnahmen zu finden. Also die Kulturtechnik des Lesens haben Sie ja gerade auch angesprochen. Ich glaube, dass das auch jedem Politiker bewusst ist, dass das ein Gut ist, was elementar notwendig ist und auch eigentlich Grundlage sein sollte für jede Schulausbildung. Also die Tatsache, dass ein Viertel, ich nannte die Zahl eben, ein Viertel aller Schüler nicht lesen und schreiben kann, ist natürlich nicht akzeptabel. Und wenn man dann tiefer in die Zahlen guckt, die in diese Erhebung und dann eben auch an die Erwachsenen guckt, sieht man, dass auch ein erhebliches Maß, also nur unwesentlich weniger erwachsene Menschen, auch wirklich nicht richtig sinnverstehend lesen können. Also diese
Geschweige denn Bücher kaufen.
Das sind alles Verluste für die Buchkäuferschaft. Genau, also dieser Trend setzt sich natürlich auch im Alter fort. Die Lesekompetenz erwirbt man nicht irgendwann nebenbei, sondern die muss ganz früh schon gelegt werden. Und mein Eindruck ist, dass es in der Politik ein großes Verständnis und eine große Bereitschaft dafür gibt. Die Frage ist eben nur, welche Maßnahmen man ergreifen kann und wer dafür wo das geeignete Geld in die Hand nimmt. Das ist natürlich, wenn man die politische Sphäre anschaut, auch immer noch die wichtige Frage. Also da gibt es auch, wie sagt man so schön, Max Weber, dicke Bretter zu bohren, aber dafür trete ich jetzt mit meinem jungen Alter und mit meiner frischen Position an, dass ich jetzt nochmal neu den Bohrer ansetzen kann.
Und die Kraft dazu haben, ihn auch zu bewegen, denke ich, ja. Sprechen wir doch nochmal über die Lesekrise. Wenn man auf die Zahlen schaut, dieses Wort Lesekrise kursiert ja derweil sehr häufig. Der Gesamtumsatz der Branche. Sie sprachen über die sozialen Komponenten, aber sprechen wir mal über die ökonomischen. Der Gesamtumsatz der Branche ist seit Jahren stabil bei etwa 10 Milliarden. 2024 gab es sogar ein Plus von 1,8%. Da fragt man sich natürlich schon, sind wir nicht vielleicht, wir beide, die wir hier sitzen, auch zu konservativ und sagen, Lesekrise, ist das vielleicht einfach nur Kulturpessimismus? Hat sich das Leseverhalten, das Kaufverhalten vielleicht einfach nur verlagert? Denn die Umsätze sind ja nach wie vor da, nur eben woanders. Wie sehen Sie das?
Ja, also dieser Aspekt, den wir eben besprochen haben mit der Lesekompetenz und der Bildung, der ist nicht wegzudiskutieren und der ist auch ein Problem. Aber, und das ist, finde ich, auch wirklich wichtig nochmal zu betonen, die Rettung oder die Kompensation, die naht immer aus Bereichen, die man im ersten Moment noch gar nicht so richtig auf dem Schirm hatte. Und wenn man eben genauer sich die Branche und die Lesefreude und so weiter anschaut von Menschen, stellt man mit Erstaunen fest, dass gerade in den jüngeren Generationen sich eigene Trends entwickeln, die niemand in der Verlagsbranche, in der klassischen Verlagsbranche so vorausgesehen hätte. Und da muss man gar nicht mit New Romans und Young Adult anfangen, also mit diesen neuen Buchtrends, die sich auch sehr stark über die sozialen Medien verbreiten und multiplizieren. Damit muss man gar nicht erst anfangen, sondern man kann wirklich auch schon bei der Basisarbeit anfangen, diese Leseclubs, die es jetzt an allen Orten, auch an den kleinsten Orten, nicht nur in Großstädten sich bilden, auch digital bilden. Das ist zum Beispiel auch ein Trend, der, finde ich, sehr hoffnungsstiftend ist. Und darüber hinaus gibt es jetzt inzwischen auch sogar solche, habe ich jetzt vor kurzem erst erfahren, solche Social Media Trends wie das Performative Reading, also das Bücherlesen und sich zu inszenieren als bücherlesender Mensch, auch in den sozialen Medien, inzwischen mit einem kulturellen Kapital sozusagen ausgestattet ist. Also das sich zeigen mit Büchern wird wieder schick und das ist eben das eine, das Symbolische, aber eben auch das Lesen und das jetzt unabhängig davon, ob das die Hochliteratur ist oder ob das jetzt eher Genre-Literatur ist, das Lesen scheint wieder stärker, bei den jüngeren Generationen stärker Einzug zu halten in eine Selbstverständlichkeit des Alltags. Und das sind dann wieder Effekte, die zu einem Umsatzplus führen oder die dazu führen, dass die Zahlen gar nicht so schlecht aussehen, wenn man eben sich die Gesamtzahlen anguckt, die wirtschaftlichen, und führt aber auch dazu, das ist zumindest auch meine große Hoffnung, die Leserinnen und Leser, das wird jeder aus seiner eigenen Lesebiografie ja auch wissen, man bleibt ja nicht stehen bei dem, mit dem man anfängt. Und meine Hoffnung ist natürlich, dass diese Leserinnen und Lesergruppen, diese Jungen, auch zunehmend in das das klassische literarische Feld diffundieren und eben auch mal einen Laszlo Krasznahorkai, unseren Literaturnobelpreisträger, zur Hand nehmen und sich das mal anschauen und dann vielleicht auch etwas finden, was sie reizt. Also, dass diese Lesebiografie auch beweglich ist und auch in das klassische Feld abstrahlt. Das ist meine große Hoffnung und ich meine auch dafür, die ersten Anzeichen auszumachen. Und das lässt mich nicht ganz so deprimiert zurück, wie diese Zahlen auf den ersten Blick vielleicht manchmal aussehen.
Das ist doch eine optimistische Perspektive auf das Jahr 2026. Ich sprach mit Sebastian Gugolz. Er ist seit Oktober 2025 der Vorsteher des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. Vielen Dank, lieber Herr Gugolz, und viel Erfolg in Ihrem Amt.
Vielen Dank.
I will keep breaking cups until my left hand looks wrong. Until my miracle drugs write the miracle song. I will keep rolling down until my best shirt rolls off. Until the conga line behind me is 1,000 chickens long. Like Brian Jones, I was born to swim towards a month ago, towards the Rolling Stones, towards me and you. Swimming alone, and I will keep burning trash until the mass.
Cameron Winter war das noch einmal im Lesenswertmagazin in SWR Kultur. Thomas Lang, Jahrgang 1967, gewann im Jahr 2005 mit seiner Erzählung Am Seil das Klagenfurter Wettlesen um den Ingeborg-Bachmann-Preis. Danach schrieb er einige ziemlich gute Romane, doch in den vergangenen Jahren war es still geworden um ihn. Nun hat Thomas Lang einen neuen und umfangreichen Roman publiziert, der handelt unter anderem von einem Schriftsteller in einer Schreibkrise und vom Erfinder von Moby Dick. Melville verschwindet, heißt das Buch, und Eberhard Falke hat es gelesen.
Paul ist Schriftsteller und er ist am Ende. So jedenfalls sieht er es selbst. Er fühlt sich schuldig am Unfalltod der kleinen Tochter. Seine Frau hat sich von ihm getrennt. Von ersten literarischen Erfolgen ist nichts geblieben. Vom Schreiben will er nichts mehr wissen. Sein letzter Versuch war ein Roman über Herman Melville. Dem fühlte er sich verwandt, weil auch der von der Nachwelt gefeierte Verfasser von Moby Dick in seinen späteren Jahren von Zweifeln und Erfolglosigkeit geplagt wurde. Aber auch dieses Projekt, das zu einem umfangreichen Manuskript angewachsen ist, gerät in den Sog des Scheiterns, der Pauls Lebensgefühl bestimmt. Dem einzigen Freund, der ihm geblieben ist, erklärt er:
Ich bin an eine Grenze gestoßen, weißt du. Anfangs war so viel Melville in mir. Ich spiegelte mich in ihm und ihn in mir. Je mehr ich aber geschrieben habe, desto mehr hat er sich entzogen. Und in dem Manuskript ging es gar nicht um Melville, sondern eher um mich. Ich sitze fest in einem Schacht, wo niemand hinreicht.
Dieser von allen Furien gepeinigte Schriftsteller, der sich anspielungsreich auch Mäander nennt, ist der Held von Thomas Langs Roman Melville verschwindet. Doch ganz so eindeutig, wie dieser Romantitel vorgibt, verhält es sich mit dem Verschwinden des legendären amerikanischen Klassikers nicht. Denn geschätzte 2/3 seines Romans hat Thomas Lang mit Auszügen aus dem Melville-Manuskript seines Helden gefüllt. Mit biografischen Skizzen, mit Gedanken und Nacherzählungen zu einigen der Werke, mit psychologischen Deutungen oder literarischen Reflexionen. Eingebettet sind diese Melville-Passagen in eine damit eng verzahnte Rahmenhandlung. Darin präsentiert sich der Romanheld Paul als Ich-Erzähler, der wortreich seinen existenziellen Absturz beschreibt. Aufgrund seiner Schuldgefühle hat er sich selbst zum Untergang verurteilt und dafür bietet seine Situation das passende, drastische Bild. Als einer der letzten seiner Familie räumt er das Elternhaus aus und entsorgt das Inventar seiner Jugendjahre in 2 große Müllcontainer. Neben ausführlichen Betrachtungen über sein Scheitern im Leben und in der Literatur betont er die Unterschiede, die ihn von der Welt seines amerikanischen Idols trennen.
Zu Melvilles Zeiten fuhr man zur See, Männer heilten sich selbst, indem sie etwas taten. Noch lieber gingen sie unter und rissen in manchen Fällen, Kapitän Ahab war so einer, die ganze kleine Welt, die sie dominierten, mit sich in den Abgrund. Ich fuhr nicht zur See, ich schlachtete keine Wale, das Ungeheuer, das ich verfolgte, war mein Selbst.
Natürlich, die Entfernung zwischen Melville und seinem Bewunderer aus der deutschen Provinz ist immens. Trotzdem entsteht eine oft produktive Spannung zwischen den beiden Erzählsträngen. Paul, der unglückliche Selbsterforscher, weiß sehr wohl, dass er kein mit den Elementen ringender Gigant wie Melville sein kann. Dennoch versucht er immer wieder, sein nicht ganz unübliches persönliches Scheitern durch Identifikation mit Melvilles Lebensdramen zu überhöhen. Wie geht das zusammen? Nicht immer völlig schlüssig. Allerdings wissen das sowohl der Autor als auch sein Protagonist, der bekennt:
Ich kann diesen Text über Melville nicht beenden. Was mich antrieb, ihn zu schreiben, hat sich aufgelöst. Es hat sich verlagert, sollte ich besser sagen. Es liegt nicht länger im Kielraum meines Schiffes. Metapherngewässer sind voller Untiefen. Nach wie vor wird es stiller in meinem Kopf, wenn ich tippe.
Unverkennbar schreibt hier einer um sein Leben, oder genauer gegen sein Leben. Das gleicht einer Operation am offenen Herzen. Paul wühlt sich hinein in seine Untergangsgefühle, so wie er sich durch das Elternhaus, das er ausräumt, hindurchkämpft. Seine Konflikte sind in vollem Gange. Nichts ist beruhigt und vorbei, und das Erzählen protokolliert seine ganze Not und Bedrängnis. Was der Schriftsteller Nathaniel Hawthorne über seinen Freund Melville sagte, das lässt sich auch auf Thomas Langs Romanhelden beziehen. Seine manische Intensität könne erschöpfend wirken. Anders gesagt, Pauls Psychodrama allein vermag den Roman nicht auszufüllen. Da ist es ein Glück, dass seine Passionsgeschichte durch lange Passagen aus dem unabgeschlossenen Melville-Manuskript bereichert wird. Die historischen und biografischen Szenerien aus Melvilles 19. Jahrhundert werden detailreich ausgemalt und lebendig vergegenwärtigt. Thomas Lang formuliert fast durchweg mit expressivem Wortreichtum, spannungsreich und eindringlich. Sein Roman ist ein Mixtum Compositum und entsprechend gibt es viele stilistische Register und Stimmungen nebeneinander. Auf kunstgerechtes Gelingen hat es der Autor bei diesem Buch, das die Verzweiflung an der Literatur immer wieder thematisiert, jedenfalls nicht angelegt. Viel eher ist Melville verschwindet ein großes Wagnis und Schreibabenteuer, bei dem es ohne Blessuren und Zumutungen nicht abgeht. Das passt zu Melville, der sich mit seinem Eigenwillen über alle Regeln hinweggesetzt hat. Daran hat sich Thomas Lang offenbar ein Beispiel genommen.
Eberhard Falke sprach über Melville verschwindet, den neuen Roman von Thomas Lang, der im Berlin Verlag erschienen ist. Damit kommen wir zum Ende der heutigen Ausgabe des Lesenswert-Magazins in SWR Kultur. Alle Beiträge dieser Sendung können Sie auf unserer Website swrkultur.de nachhören und nachlesen. Für die Technik war Andrea Gress verantwortlich. Am Mikrofon verabschiedet sich Christoph Schröder. Und wir beenden diese Sendung mit einer Hommage an Dmitri Dinevs Roman, in dem in den 1970er Jahren kräftig Musik gehört wird, unter anderem auch Fleetwood Mac. Hier ist The Chain. Machen Sie es gut.